SWR 2 aktuell.
Mit Katja Burg und mit unter anderem diesen Themen bis 12:30. Keine Planungssicherheit. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds Landsberg ist enttäuscht von der Nichteinigung bei der Bund-Länder-Konferenz. Die Bürgerinnen und Bürger seien zu Recht unzufrieden und die Kommunen bräuchten endlich Planungssicherheit. Ein Gespräch mit ihm in den nächsten Minuten. Keine Klarheit. Nach den Videos von der Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal werden Forderungen nach einem Rücktritt des Innenministers von Rheinland-Pfalz, Levens, lauter. Ein Kommentar dazu. Und wir sprechen über den Chemie-Nobelpreis. Dieses Jahr geht er an 3 Forscher aus den USA und Dänemark. Unser Wissenschaftsredakteur erklärt, wer die Männer sind und woran genau sie forschen. 16 Länderchefs und Chefinnen, ein Kanzler, keine Lösung. Das war die Lage, als wir heute früh aufgestanden sind. Und vermutlich wird das auch noch bis Ende des Monats so bleiben. Denn nach dem Bund-Länder-Treffen wissen wir weiterhin nur, dass es weitere Entlastung geben soll in Sachen Energiepreise für Bürgerinnen und Bürger. Wie genau die aber aussehen sollen, das bleibt auch nach vielen Stunden Beratungen gestern unklar. Alfred Schmidt aus Berlin mit dem Stand der Dinge und den Reaktionen darauf.
Die Enttäuschung ist groß nach den stundenlangen Beratungen von Bund und Ländern am Abend. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, versucht sichtbar enttäuscht im Morgenmagazin von ARD und ZDF zu verstehen, warum fast nichts herauskam. Die Energiepreisbremse findet er ja wie alle führenden Köpfe der Länder prinzipiell okay, aber...
Wir haben erwartet eigentlich gestern, dass klar ist, wie die funktionieren soll, auf welchem Preis wollen wir uns hinbewegen in der Zukunft, damit Wirtschaft weiter möglich ist, damit die Verbraucher entlastet werden.
Und diese Erwartung habe die Bundesregierung dann nicht erfüllt. Somit gäbe es nun keine Grundlage für praktisch alles, was daraus folgen könnte.
Da das gestern überhaupt nicht zu diskutieren war, fiel die Voraussetzung weg, um sich zu einigen, beispielsweise für das Wohngeld oder für andere Themen, weil man ja gar nicht weiß, welche Entlastung wird kommen.
Und somit gibt es auch keine Einigung bei den Kosten für Geflüchtete und wie deren Unterkunft und Versorgung weiter finanziert werden soll. Linken-Chefin Janine Wissler schlägt in derselben Sendung vor, wo frisches Geld für solche Pläne herkommen könnte.
Wir haben da ja einen konkreten Vorschlag, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, was eine reine Ländersteuer ist, das heißt, das käme den Ländern zugute, würde 60 bis 70 Milliarden pro Jahr bringen. Damit könnte man Menschen entlasten und zum Beispiel auch mehr Geld für die Schulen, für den Klimaschutz, für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen.
Auch beim Nachfolgeprodukt für das 9-Euro-Ticket herrscht weiter Unklarheit. Kritik daran kommt von Lia Polozek vom Bund für Umwelt und Naturschutz.
Da hätten wir uns gewünscht, ein 365-Euro-Ticket. Und das wäre auch einfach finanzierbar, beispielsweise über eine Abschaffung der steuerlichen Privilegien auf Dienstwagen, was auch aus Klimasicht eine sowieso gebotene Maßnahme wäre.
Frust auch bei den Wirtschaftsverbänden. Achim Derks vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag vermisst Energieeckdaten für Firmen, damit diese kalkulieren und planen können.
Wir erleben ja bereits jetzt angesichts der explodierenden Preise, dass es Wertschöpfungsverluste in zweistelliger Milliardenhöhe gegeben hat. Dass die Industrie Gas eingespart hat, wie dann in Anführungszeichen immer gesagt wird, bedeutet ja nichts anderes, als dass einfach in Teilen nicht produziert wird. Also das Problem ist schon da. Deshalb zählt jetzt eigentlich jeder Tag.
So Derks im Deutschlandfunk. Alle kritisieren das langsame Tempo in Richtung einer möglichen Einigung.
Das ist der Stand, zusammengefasst von Alfred Schmidt. Und darüber spreche ich jetzt mit Gerd Landsberg. Er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Die Energiekosten steigen und es gibt keine Lösung. Wie beurteilen Sie die Lage? In welche Schwierigkeiten könnten Kommunen jetzt geraten?
Die Städte und Gemeinden stellen jetzt ihre Haushalte auf und da sind die Energiekosten ein ganz wichtiger Faktor. In guten Jahren hatten wir etwa 5 Milliarden an Energiekosten pro Jahr, sind es im nächsten Jahr 10 oder 15. Wir wissen, insofern gab es ja auch ein positives Signal, die Gas- und Strompreisbremse kommt, aber wir wissen eben nicht, wann und wie viel. Es geht um die Kommunen, es geht um die Krankenhäuser, es geht auch um unsere Wohnungsbaugesellschaften. Natürlich geht es auch um Bürger und Wirtschaft. Da hätte ich mir natürlich schon mehr gewünscht. Mir ist schon klar, dass das viele Details sind, aber man hätte ja sagen können, also diese Gruppen, die ich gerade genannt habe, die bekommen zum Beispiel 80% ihres Grundbedarfs subventioniert. Das hätte uns schon sehr geholfen, aber offenbar war man dazu nicht bereit oder nicht in der Lage.
Es gibt ja vor allem ein Problem mit der Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Ländern. Das ist schwer vermittelbar, denn letztlich ist es Steuergeld, um das es geht. Egal aus welchem Topf, sage ich mal. Welche Aufteilung würden Sie denn vorschlagen?
Also Frau Burg, was Sie richtig sagen, dem Bürger ist das völlig wurscht, ob die Länder oder der Bund das bezahlen. Die Länder müssten, weil es geht ja um das dritte Entlastungspaket, etwa 19 Milliarden beisteuern. Auf die Kommunen entfällt da 3 Milliarden. Beim Wohngeld, das ist ja ein Punkt, hatte man bisher 50-50 Land-Bund. Und da sagen die Länder aus meiner Sicht mit einer gewissen Recht, wenn der Bund jetzt sehr großzügig das ausdehnen will, auch die Zahl der Empfänger würde ja deutlich steigen, fast 1 Million mehr, dann soll er das übernehmen. Zweiter Punkt für uns ganz wichtig, Flüchtlingskosten. Jeder weiß, die Zahl der Flüchtlinge nimmt zu. Da hätte ich auch erwartet, dass der Bund seine Ankündigung real macht und sagt, also bitte für dieses Jahr, also 2022, bekommt ihr noch so und so viel und fürs nächste Jahr auch. Auch da hat man sich nicht einigen können. Das ist ein schlechtes Zeichen. Unsere Unterbringungskosten, Integrationskosten, Kita-Plätze, Schule, das wird ja nicht weniger, sondern das wird mehr. Und da brauchen wir einfach Planungssicherheit.
Wir stehen hier ja tatsächlich am Rande der Vermittelbarkeit, sage ich mal. Und man bekommt als Bürgerin auch den Eindruck, dass jetzt in dieser krisenhaften Situation auch noch Parteipolitik eine Rolle spielt, wenn zum Beispiel CDU-Chef Merz die Schuld für die Nichteinigung bei der Bundesregierung sucht. Wäre es nicht angebrachter, hier mal über die Parteigrenzen hinweg stillzuhalten, aus Verantwortungsgefühl heraus vielleicht auch?
Also ich bin davon überzeugt, wir brauchen den Schulterschluss von Bund, Ländern und Kommunen über Parteigrenzen hinaus. Wir sind in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Da haben wir keine Zeit für diese Auseinandersetzung, die ich in gewisser Weise alle verstehe. Aber die Lage ist so dramatisch, da brauchen wir mehr Einheit und mehr Zusammenspiel. Und genau das erwarten auch die Menschen.
Wie muss es jetzt weitergehen? Kann bis Ende des Monats gewartet werden?
Eigentlich kann nicht bis Ende des Monats gewartet werden. Man wartet ja auf diese Kommission, die wollte Ende Oktober etwas vorlegen. Jetzt hat der Bundeskanzler gesagt, die müssen jedenfalls, was diese Gas- und Strompreisbremse angeht, schneller liefern. Das muss möglich sein, weil es gibt ja andere Länder, die das schon machen. Schauen Sie nach Spanien, nach Tschechien. Also ist ja keine neue Erfindung der Deutschen. Ich hoffe sehr, dass man sehr schnell zu konkreten Zahlen kommt. Möglicherweise sind es ja auch erstmal Abschlagszahlungen, auch darüber kann man reden, aber dieses Signal muss kommen, bevor der Winter richtig hart wird. Noch ist das Wetter schön, demnächst wird es richtig kalt und dann wird es richtig teuer.
Worauf müssen sich die Bürgerinnen und Bürger jetzt einstellen, denken Sie? Dass die Müllabfuhr nicht mehr kommt, dass die Schulen kalt bleiben?
Nein, die Bürgerinnen und Bürger können sich verlassen. Die Kommunen werden ihre Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllen, aber dafür brauchen sie halt die Unterstützung von Bund und Ländern. Aber wir werden unsere Pflichtaufgaben, also Müllabfuhr, Schule, Kindergarten, die werden wir weiter ausführen. Im Zweifel, und das befürchte ich, werden wir uns erheblich weiter verschulden müssen.
Wie viel Sorge haben Sie, dass die Unentschlossenheit der Politik für Notlagen bei Bürgerinnen und Bürgern sorgt?
Naja, es gibt ja jetzt schon die berühmten Montagsdemonstrationen, weniger im Westen, aber mehr im Osten. Und deswegen muss dieses Signal konkretisiert werden. Die Leute, und das verstehe ich, haben Angst. Sie kriegen plötzlich Abschlagszahlungen, die sie nicht bezahlen können. Und da rede ich jetzt nicht nur von Leuten mit unterem Einkommen. Selbst Menschen mit mittlerem Einkommen kommen in eine ganz schwierige Lage, sind unsicher. Und das befördert natürlich auch die drohende Rezession. Wer jetzt Angst hat, der kann seinen Strom und sein Gas nicht mehr bezahlen. Ja, der kauft auch nichts anderes. Und deswegen ist dieses Signal noch viel wichtiger.
Gerd Landsberg war das, erst Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir schauen in die Ukraine. Während die EU weitere Sanktionen gegen Russland verhängt hat, gerade vorhin passiert, mit einem 8. Paket, das unter anderem einen Preisdeckel für Ölimporte aus Russland vorsieht, scheinen die ukrainischen Truppen zwar weiter Gelände gut zu machen, aber unsere Reporterin berichtet auch von einem Drohnenangriff auf Bila Tswerka. Die Stadt liegt 80 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Kiew. Etwa 200.000 Menschen wohnen dort. Andrea Bier.
Russland habe mehr als ein Dutzend Drohnen abgefeuert, so ein Sprecher der ukrainischen Armee. Die Hälfte sei abgeschossen worden. Dennoch zerstörten 6 heftige Explosionen Teile der Infrastruktur. Es gab einen Verletzten und Brände brachen aus, die unter Kontrolle seien, hieß es. Laut Ukraine soll der Iran an Russland möglicherweise hunderte solcher Kamikaze-Drohnen geliefert haben. Nur würden diese anders bezeichnet. Sie können mehrere Stunden über anvisierten Zielen kreisen und Artillerie, Panzer oder auch Gebäude angreifen und explodieren. Moskau habe iranische Drohnen unter anderem im Süden eingesetzt, in den Städten Odessa und Mykolaiv sowie im Osten in der Region Charkiw. Nach ukrainischen Angaben wurden Mitte September erstmals von Russland eingesetzte iranische Kamikaze-Drohnen über der Ukraine abgeschossen. Teheran dementiert grundsätzlich Drohnenlieferungen an Russland. Das erklärte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums. Der Iran sei unparteiisch und lehne den Krieg ab, hieß es.
Ein Drohnenangriff südwestlich der Hauptstadt Kiew. Andrea Beer berichtete von dort. Unterdessen hat Russlands Präsident Putin Gesetze für die Annexion von 4 ukrainischen Regionen unterzeichnet. Das Ganze verstößt allerdings gegen das Völkerrecht. Annette Kammerer.
Nun sind sie in Kraft getreten, die Gesetze über die de facto völkerrechtswidrige Annexion der 4 ukrainischen Gebiete. Wladimir Putin hatte die entsprechenden Gesetze unterzeichnet und anschließend wurden sie veröffentlicht. Der Beitritt der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sowie der Gebiete Saporischja und Cherson gilt damit aus russischer Sicht als abgeschlossen und gesetzeskonform. Zusammen mit der Halbinsel Krim erachtet Russland nun fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsterritoriums als sein eigen. Laut russischer Medien kommen durch die Annexion nun fast 9 Millionen neue russische Staatsbürger hinzu. Die 4 Gebiete stehen allerdings nicht komplett unter russischer Kontrolle. In welchen genauen Grenzen Russland diese nun annektiert, war deshalb zunächst nicht klar. Das Gesetz spricht allerdings von den Verwaltungsgrenzen, weshalb zumindest rechtlich Russland auch die noch durch die Ukraine kontrollierten Teile für sich zu beanspruchen scheint. Das nun in Kraft getretene Gesetz sieht eine Übergangsperiode für die annektierten Gebiete und Republiken vor. Bis 2026 soll das gesamte öffentliche Leben sowie das Rechts- und Verwaltungssystem an Russland angepasst werden.
Annette Kammerer für das Studio Moskau. Dies ist die Lage in Russland und der Ukraine am heutigen Mittag. Nicht alles, was gemeldet wird, können wir unabhängig prüfen. Das sei an dieser Stelle auch mal wieder hinzugefügt. Die Aufarbeitung der Geschehnisse rund um die Flut im Ahrtal zeigt mehr und mehr, nicht nur war es eine Naturkatastrophe, mit der wir da zu tun hatten, sondern anscheinend auch eine politische. So gibt es nach der Veröffentlichung von Videos zur Nacht im Juli letztes Jahr Zweifel an einer Behauptung des Innenministers im Untersuchungsausschuss. Levens hatte dort gesagt, die Dramatik der Situation sei in der Nacht noch nicht erkennbar gewesen. Die Bilder sprechen aber möglicherweise eine andere Sprache. Die Opposition fordert jetzt den Rücktritt des SPD-Ministers. Ein Kommentar von Dirk Rodenkirch aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz.
Innenminister Levens steht mit dem Rücken zur Wand. Er weiß, dass ihm die Stillhaltetaktik in der Flutnacht das Amt kosten könnte und vielleicht auch kosten wird. Aber Levens wehrt sich weiter mit aller Macht gegen die Vorwürfe, die Lage damals falsch eingeschätzt zu haben. 2 Polizeipräsidenten mussten Fehler auf sich nehmen, um ihren Minister zu schützen. Die Frage, warum die Flutvideos fast 14 Monate verschollen waren, ist aber in den Hintergrund gerückt. Seitdem alle die Videos sehen können, geht es vor allem um deren Inhalt. Ein gewaltiges Hochwasser, das alles verschlingt, was rund um die Ahr auf seinem Weg liegt. Hilfesuchende Menschen auf Hausdächern, die nicht gewarnt wurden und auch nicht auf Rettung hoffen dürfen, zumindest nicht in besagter Flutnacht. Wenn Levens dachte, die Veröffentlichung der Videos wäre ein Befreiungsschlag, dann war das ein Trugschluss. Seine bisherigen Erklärungsversuche für seine Untätigkeit, ein fehlendes Lagebild und nur punktuelle Einzelereignisse während der Flut sind von den Videos sozusagen weggespült worden. Der angeschlagene Minister schwenkt deshalb um. Ja, er sehe in den Videos zwar ein sehr starkes Hochwasser, aber eben keine Toten, keine eingestürzten Häuser, nur ein weggeschwemmtes Auto. Das seien keine Bilder einer Katastrophe. Nach dem Lagebild fehlt Levens nun also das Katastrophenbild. Merkwürdig auch, Levens behauptet weiter, selbst wenn er die Dramatik der Lage erkannt hätte, hätte er vermutlich nichts ändern können. Wo der Minister von Rettung spricht, geht es aber vielmehr um Warnung, die in den wenigsten Fällen erfolgt ist. So starben auch Stunden nach den Videoaufnahmen noch Menschen am Unterlauf der Ahr. Die Betroffenen im Ahrtal werden sich verhöhnt fühlen, wenn der Minister ihnen jetzt sagt, auf den Videos sehe er ein sehr starkes Hochwasser, das er so erwartet habe. Um einzugreifen, habe ihm jedoch das Katastrophenbild gefehlt. Für einen Innenminister ein Offenbarungseid.
Dirk Rodenkirch kommentierte. Wer Schulkinder hat, der weiß, große Lücken im Stundenplan sind inzwischen fast eher die Regel als die Ausnahme. Die Lücken werden nur provisorisch mit oftmals nicht geeignetem Personal gestopft. Nach 2 Jahren Corona und einer weiterhin mangelhaften Personalpolitik der Landesregierung können Schulleiter anscheinend oft nur noch Mangelverwaltung betreiben. Der Verband Bildung und Erziehung, VBE, hat jetzt eine Umfrage zur Unterrichtsversorgung an 1000 Schulen in Baden-Württemberg gemacht und abgefragt, wie es um die Versorgung des Regelunterrichts bestellt ist. Die alarmierenden Ergebnisse fasst Knut Bauer aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart zusammen.
Dirk Lederle ist Schulleiter an einem großen Schulverbund in Heitersheim im Kreis Breisgau, Hochschwarzwald. Er managt gerade den Notbetrieb an seiner Schule mit knapp 1000 Schülern. Denn von 81 Lehrkräften sind aktuell 10 erkrankt. Die Konsequenz?
Das bedeutet zuallererst mal, dass wir natürlich versuchen, so gut wie es geht, ein unterrichtliches Angebot aufrechtzuerhalten. Kolleginnen und Kollegen fahren Überstunden, ganz klar. Wir versuchen auch dementsprechend Gruppen zusammenzulegen, Klassen zusammenzulegen und ähnliche Dinge zu machen. Im Extremfall bedeutet das dann, dass man halt eben eine Klasse zu Hause lässt und sie mit Aufgaben versieht.
Kein Einzelfall. Der Verband Bildung und Erziehung VBE in Baden-Württemberg hat zu Beginn des neuen Schuljahres eine Umfrage an allen Schularten gestartet. Fast 900 Schulen haben sich zurückgemeldet und das Ergebnis ist ernüchternd.
Unterm Strich sind wir über alle Schularten hinweg an einem kritischen Punkt angelangt.
Der Lehrermangel hat sich weiter verschärft und sorgt vielerorts für Unterrichtsausfälle, stellt der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brandt fest.
Jedes Jahr wird es ein bisschen schlimmer, wir hatten kein Jahr, an dem es besser wurde. Dem ständigen Aufgabenplus stehen somit immer größere Personallücken entgegen. Die Folge dieser ungleichen Rechnung sind massive Einbußen in der Unterrichtsqualität, denn an immer mehr Schulen fällt Unterricht aus.
Besonders betroffen die Grundschulen, wo die Grundlagen für den weiteren Weg der Kinder gelegt werden sollen. Doch jede fünfte der gut 2000 Grundschulen in Baden-Württemberg hat zu wenig Lehrkräfte. Und das wiederum hat zum Teil gravierende Folgen.
Infolge der Unterrichtsversorgung kann laut unserer Studie jede 10. Grundschule den Regelbetrieb nicht abdecken und somit nur einen Notbetrieb aufrechterhalten. Hochgerechnet heißt das bei insgesamt 2330 öffentlichen Grundschulen im Land, dass das Versprechen von einer verlässlichen Grundschule an rund 230 Schulen gebrochen wird.
Der Verband sieht hier ein strukturelles Dilemma, denn noch immer werden Grundschullehrer schlechter bezahlt als ihre Kollegen anderer Schularten. Für den VBE-Landeschef eine rückständige Praxis, die von der grün-schwarzen Landesregierung dringend geändert werden müsste.
Die Sorgen des Finanzministers in allen Ehren, aber diese Sorgen haben auch dazu geführt, dass wir heute diesen kritischen Mangel an Lehrkräften in Grundschulen haben.
Alles in allem sieht der VBE durch die schlechte Unterrichtsversorgung eine gravierende Mangellage, die letztlich auch die Qualität des Schulsystems bedrohe. Und auch Dirk Lederle, der Schulleiter aus Heitersheim, sieht nur eine Lösung in dem anhaltenden Dilemma.
Der dringende Wunsch von uns wäre dann, in absehbarer Zeit endlich mehr Lehrkräfte zu haben und dementsprechend auch versorgt zu werden dann von der Schulaufsicht, sodass wir auch in der Lage sind, solche kurzfristigen Ausfälle selber zu kompensieren.
Zu wenig Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg, das ist schlecht auch für die künftige Exzellenz in der Forschung, denn darum geht es jetzt. Denn auch heute am Mittwoch gibt es Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft. Nachdem wir jetzt in dieser Nobelpreiswoche schon schlauer sind in Medizin bzw. Evolutionsforschung, gestern ein Update in Teilchen bzw. Quantenphysik bekommen haben, ist heute die Bekanntgabe der Chemie-Nobelpreise gefolgt. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm hat vor etwa einer halben Stunde entschieden, dieses Jahr geht der Preis an Molekülforscher, an drei an der Zahl. Unser Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl ist ins Studio gekommen und das ist ja immer so eine knappe Sache, wenn das gerade bekannt gegeben worden ist. Machen Sie uns trotzdem ein bisschen schlauer über die Personen, die da ausgezeichnet worden sind.
Ja, in dem Fall ist es Gott sei Dank nicht so schwer. Also es ist nicht so schwierig zu verstehen, was die gemacht haben. Zunächst zu den Namen. Caroline Bertozzi, Amerikanerin, Barry Sharpless, auch Amerikaner und der hat schon mal einen Chemie-Nobelpreis bekommen 2001. Oha, doppelter Oha. Preisträger. Und dann kommt noch ein Europäer dazu aus Dänemark, Martin Meldahl. Das ist das Trio, die müssen sich den Preis teilen, haben in einem ähnlichen Gebiet geforscht und das Ganze nennt sich interessanterweise Click. Chemie ist doch ein schöner Titel. Und bio-orthogonale Chemie. Da wird es ein bisschen sperrig, aber Klick-Chemie ist doch schon mal eigentlich ganz zugänglich.
Das hört sich gut an. Es geht um Moleküle, so viel habe ich schon verstanden. Das kann ich noch ungefähr, da wissen wir noch, was das ist, aber den Rest wahrscheinlich nicht. Sagen Sie doch mal, was genau ist da geforscht worden?
Es geht einfach darum, aus den kleineren Molekülen per Klick größere Moleküle zusammenzuklicken. Also jetzt haben wir genügend Klick schon in diesem ganzen Talk hier drin gehabt. Es geht darum, dass man eine Art Baukastenprinzip entwickelt, um eben aus einem Molekülbausatz größere Moleküle zusammensetzen zu können. Klar, Chemie funktioniert immer so, dass man irgendwas zusammenmischelt und dann kommt was Neues bei raus. Aber dabei hat man normalerweise nicht so, kann man nicht so zielgerichtet vorgehen. Man kriegt gewisse Mischungen dann im Ergebnis. Aber eigentlich möchte man nur einen ganz bestimmten Stoff haben und das auch noch vorhersagen können. Und diese Art der Klickchemie, dieser Bausatz, den man da entwickelt hat, an Grundmolekülbausteinen, die man dann zusammensetzen kann, die ermöglichen das, dass man ganz neue Materialien entwickelt, wo man schon vorhersagen kann, was da wahrscheinlich rauskommt bei der Chemie. Und dass man die eben auch mit einem sehr geringen Anteil an Verunreinigungen entwickeln kann. Und deshalb kann man das dann auch prima benutzen, nachher in größeren industriellen Maßstäben.
Zum Beispiel?
Beispielhafte Anwendungen fast auf allen Feldern. Es geht um die Materialentwicklung, es geht aber auch um die Medikamentenentwicklung. Und gerade Caroline Bertozzi, die hat einen ganz wichtigen Beitrag bei dieser Entwicklung geliefert, denn diese ursprüngliche Klickchemie, die wäre für den menschlichen Körper nicht gut verträglich gewesen, eher giftig gewesen. Da war Kupfer anfangs mit im Spiel. Und sie hat eine Klickchemie entwickelt, die ohne Kupfer auskommt, die ohne mit Schwermetalle, Metalle auskommt. Und die kann man dann eben auch in der Pharmazie einsetzen. Das heißt, man kann Biomoleküle, Medikamentenmoleküle an Zellen anheften, anklicken und dann kommen die im Körper eben genau dahin, wo man sie haben will und nicht an Stellen, wo sie eben nicht sein sollen oder wo sie vielleicht sogar das Gegenteil bewirken von dem, was sie eigentlich bewirken sollen. Also eine gezielte Therapie durch den gezielten Medikamententransport im Körper ist nur eine der vielen Anwendungen, die da jetzt möglich sind.
Also im Prinzip ist dieser Nobelpreis ein Hybrid zwischen Medizin und Chemie.
Es ist häufig so, ja, dass die Chemie dann doch auch irgendwas mit dem menschlichen Körper zu tun hat und dann sind wir schwuppdiwupp auch schon bei den therapeutischen Möglichkeiten und bei der Medizin. Die Bereiche sind da Gott sei Dank überlappend unterwegs. Man hat Forschungsergebnisse, die eben sowohl in der Grundlagenforschung total spannend sind, die dann eben auch eine Anwendung finden. Und genau auf das zielt ja auch der Nobelpreis ab, dass man sagt, wir möchten etwas auszeichnen, was die Menschheit im vergangenen Jahr wirklich vorangebracht hat. Und in den vergangenen Jahren war diese Klickchemie eben wirklich, ja, kann man schon sagen, auch eine Revolution in der Chemie. Und die geht immer noch weiter.
Danke für diese Einschätzung. Live in SWR 2 aktuell, Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl zum Chemie-Nobelpreis, der in diesem Jahr an zwei US-Amerikaner, eine Amerikanerin, einen Amerikaner und einen Dänen geht. Wir kommen thematisch zurück zu den wirtschaftlichen Problemen im Land. Die hohe Inflation, die wird sobald nicht wieder weggehen. Das wissen wir inzwischen. Für September lag die Teuerung in Deutschland bei 10% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Trotzdem wollen immer mehr Unternehmen die Preise noch weiter anheben. Das geht aus der monatlichen Umfrage des Münchner IFO-Instituts hervor. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, in welchen Branchen aus Verbraucherinnen und Verbrauchersicht wollen denn besonders viele Unternehmen die Preise erhöhen?
Ja, eigentlich in allen, aber es gibt dieses Mal einen besonders, ja, spektakulären Wert, denn bei Lebensmitteln hat jedes befragte Unternehmen, also 100%, haben gesagt, dass Ware in den kommenden 3 Monaten teurer wird. Die Werte in anderen Bereichen liegen jetzt auch nicht so weit drunter. Ein paar Beispiele: Drogerie 92, Gastronomie 87 und wichtig vor Weihnachten Spielwaren 89%. Der Verband der Spielwarenindustrie nennt, wie viele andere Branchenvertreter auch, hauptsächlich die hohen Energiekosten als Grund für die Preissteigerungen. Bei Spielwaren übrigens nicht die schwierige Beschaffung. Also es soll wenigstens bei Spielwaren keine größeren Engpässe an Weihnachten geben. Und die Umfrageergebnisse von heute, die führen auch das IFO-Institut nochmal zu der Erkenntnis, die Sie schon erwähnt haben, die Inflationswelle ebbt nicht ab.
Genau, im Gegenteil. Wir erleben ja, dass immer mehr Güter immer teurer werden. Lässt sich denn erklären, warum gerade bei Lebensmitteln ein wirklich flächendeckender Preisanstieg festzustellen ist?
Erstmal sind die Hersteller, also die Landwirte, in allen Bereichen von der Teuerung betroffen. Das ist der Anbau von Futter, ja, diese Maschinen, die brauchen Diesel, oder das ist der Strom für Melkmaschinen und zum Beispiel, was auch zugekauft werden muss, Verpackungsmaterial, auch das ist deutlich teurer geworden. Gerade das Kühlen von Lebensmitteln ist unglaublich energieintensiv, das gilt also auch für Supermärkte und da fehlen in einigen Bereichen auch nach wie vor Rohstoffe, Glas für Flaschen etwa oder Getreide ist zum Teil noch knapp. Und auch die Lebensmittelbranche ist vom gestiegenen Mindestlohn betroffen, wie etwa ein Drittel aller deutschen Unternehmen, sagt das IFO. Also im Bereich Lebensmittel schlagen einfach alle Faktoren durch.
Im Bereich Energie ist immerhin, Entschuldigung, Da war der Frosch. Im Bereich Energie ist immerhin der Ölpreis ein bisschen gesunken. Heute treffen sich die größten Erdölförderländer, um über Fördermengen zu sprechen. Was wird uns da erwarten?
Also auf dem Papier wird es eine deutliche Förderkürzung geben. Allerdings ist so eine Verknappung im Ölpreis im Augenblick schon drinne. Also wenn man das dann heute oder morgen hört, das wird alles nicht so wild werden. Schauen wir noch ganz kurz auf den DAX. Heute minus 1%, 12.550 Punkte.